Ideenfänger-Podcast. Der Politik-Podcast der Union-Stiftung.
Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Ideenfänger. Mein Name ist Katrin Mikulcic.
Ich bin Michael Scheuer.
Und wir grüßen heute bei uns Professor Dr. Josef Isensee. Er wurde 1937 in Hildesheim geboren und studierte Rechtswissenschaften und Philosophie an den Universitäten Freiburg, Wien und München. Nach der Promotion 1967 war Josef Isensee als Professor unter anderem am Lehrstuhl für Staats- und Verwaltungsrecht an der Universität des Saarlandes tätig und für öffentliches Recht an der Universität Bonn. Zahlreiche Auszeichnungen und Gastprofessuren haben seine Laufbahn begleitet. 2002 wurde er emeritiert. Professor Isensee, herzlich willkommen bei unserem Podcast. Wir sprechen heute über ein Thema, das uns verstärkt seit 2015 beschäftigt. Arabischer Frühling und syrischer Bürgerkrieg sind zwei Auslöser für Flüchtlingsbewegungen gegen Europa. Am 4. September 2015 öffnete Bundeskanzlerin Angela Merkel aus humanitären Gründen die bundesdeutschen Grenzen für Schutzsuchende, die über Österreich aus Ungarn in die Bundesrepublik kamen. Die folgenreiche Entscheidung gilt nicht als unumstritten, vor allem aber hatte sie konkrete Konsequenzen zur Folge. Wie sollten staatliche Behörden mit den Massen an Flüchtenden verfahren, welchen Status ihnen zubilligen? Wer darf bleiben, wer muss ausgewiesen werden? Herr Professor Isensee, als Staatsrechtler befassen Sie sich seit vielen Jahren mit der Frage, wie ein Staat darüber entscheidet, wer in sein Gebiet einreisen darf. Wie ist dies in der Bundesrepublik geregelt?
In der Bundesrepublik ist es grundsätzlich so geregelt wie in jedem anderen zivilen Staat, dass der Staat von sich aus regelt, wer aufgenommen wird und wer nicht. Wem er die Grenzen öffnet und wem er sie verschlossen hält. Und das regelt bei uns primär das Aufenthaltsrecht, das Aufenthaltsgesetz, das eben verlangt, dass der Ausländer ein Visum hat, das ihm die Einreise gestattet, oder aber, dass hier Öffnungen aufgrund von Verträgen bestehen, vor allen Dingen die Europäische Union garantiert ja die Freizügigkeit ihrer Unionsbürger. Insofern ist für einen erheblichen Teil der Menschheit ohnehin der freie Zugang gegeben.
Ja, es schwirren ja in der Diskussion verschiedene Begriffe wie Asyl, Flüchtlingsschutz, Duldung durch die Gegend. Alles Begriffe, die oftmals auch emotional aufgeladen sind in der Diskussion um das Thema Flüchtlinge. Können Sie etwas zur rechtlichen Klarstellung beitragen?
Ja, der Kern ist das Grundrecht des politisch Verfolgten auf Asyl, das das Grundgesetz garantiert und das sich auch ähnlich in der Grundrechtscharta der Europäischen Union wiederfindet und den einzelnen Garantien des Europa- und Völkerrechts. Dieses Recht ist ein Recht des einzelnen Ausländers, der Aufnahme sucht, um Schutz vor politischer Verfolgung in seinem Heimatstaat zu gewinnen. Das wird heute als ein Grundrecht gesehen. Freilich, wer an der Grenze steht und sich darauf beruft, kann das ja nicht ohne weiteres nachweisen, dass diese Voraussetzungen bei ihm vorliegen. Aus diesem Grunde öffnen sich die deutschen Grenzen für ihn, damit er auf deutschem Boden ein Verwaltungsverfahren durchstehen kann, in dem entschieden wird, ob er den Status des politisch Verfolgten, des Asylberechtigten hat. Freilich ist es so, dass von 100 Antragstellern nur in der Regel einer am Ende sich als wirklich politisch Verfolgter im Sinne des Verfassungsrechts und des Gesetzesrechts erweist. Das heißt aber nicht, dass alle anderen dann abgewiesen werden. Es gibt einen differenzierten Status. Es gibt den Status des Flüchtlings nach der Internationalen Flüchtlingskonvention. Es gibt den Status des subsidiär Schutzberechtigten, der besonders wichtig ist für Antragsteller, die aus Bürgerkriegsgebieten kommen, also Stichwort Syrer. Und es gibt dann schließlich auch noch die Gruppe derer, die eigentlich keinerlei sachlichen Anspruch haben, auf deutschem Boden zu leben, die aber, weil ihnen im Heimatstaat wirklich übel bevorsteht, menschenunwürdige Behandlung wie Folter und Haft und Ähnliches, dass die dann nicht abgeschrieben werden dürfen. Also ein differenziertes Tableau von Möglichkeiten, die sich unsere Rechtsordnung hier auftut.
Eine kleine Zwischenfrage. Wie bewerten Sie denn in diesem Zusammenhang eigentlich das kirchliche Asylrecht? Ist es ein Eingriff in die staatliche Integrität?
Das kirchliche Asylrecht hat Tradition des Mittelalters. Im Mittelalter gab es noch keine einheitliche Staatsgewalt, die die Gebietshoheit hier in einem definierten Territorium ausüben konnte. Und hier gab es kirchliche Immunitäten. Wenn also in einer mittelalterlichen Stadt wie Köln oder Nürnberg hier jemand von der damaligen Polizei verfolgt wurde, brauchte er nur in die nächste Klosterkirche zu flüchten und damit war er sicher vor der städtischen Strafverfolgung, falls ihm das Kloster Aufnahme bot. Und diese Form des Kirchenasyls entsprach dieser bunten Welt des Mittelalters, in der die vielen Hoheitsbefugnisse noch nicht gebündelt waren im Staat. Also so etwas wie die Einheit der Staatsgewalt nicht existierte. Und in dieser bunten Welt war eben Rechtseinheit, einheitliche Gebietshoheit, all das, was wir im modernen Staat kennen, nicht ausgebildet. Darauf kann man sich heute nicht mehr berufen. Die Voraussetzungen sind längst entfallen. Die Kirchen sind in diesem Sinn nicht immun. Und sie können auch nicht Schutz vor der staatlichen Strafverfolgung geben. Die allgemeinen Gesetze gelten auch für die Kirche als Organisation und in den Kirchenräumen. Ich denke nur etwa an die Strafgesetze. Also insofern lässt sich das nicht geben. Freilich versucht der Staat mit den Kirchen einen praktischen Ausgleich und er wird den offenen Konflikt in der Regel zu vermeiden suchen. Er duldet faktisch, was ihm eigentlich von Rechts wegen verwehrt ist.
Mhm. Sehen Sie eine Notwendigkeit auf europäischer Ebene, die Frage der Einwanderung in die EU allgemein verbindlich zu regeln? Und wenn ja, welche Voraussetzungen müssten dazu erfüllt sein?
Die Europäische Union hat nicht das Recht, Visa zu erteilen. Und das bedeutet, dass der eigentliche Schlüssel zum Zugang auch auf ihr eigenes Gebiet immer noch bei den Mitgliedstaaten liegt. Also derzeit sind diese Voraussetzungen nicht gegeben und ich bezweifle, ob die Nationalstaaten unter den heutigen Bedingungen auch bereit sind, das der Europäischen Union so ohne weiteres zu überlassen, obwohl, weil wir ja die Freizügigkeit im Binnenraum der Europäischen Union haben, Stichwort Schengen-System, manches dafür spricht, dass dieser Freizügigkeit auch gemeinsame Regeln entsprechen, unter denen der Zugang zu diesem Gebiet gegeben wird. Und dies ist aber ohnehin zu unterscheiden. Es gibt einmal die regulären Bestimmungen über den Zugang zum Staatsgebiet, die durch Aufenthaltsgesetze geregelt werden. Dagegen ist das Asylrecht ja kein Recht, das zentraler staatlicher Planung entspricht, sondern individueller Entscheidung. Wer illegal in ein Staatsgebiet kommt und den Antrag stellt, ist damit steht genauso da wie derjenige, der legal das Staatsgebiet betritt. Also das Asylrecht als Recht des je Einzelnen, der zumindest Asyl beantragt und vorgibt, er sei politisch verfolgt, ist gleichsam ein anarchisches Recht, über das sich nicht vorab behördlich disponieren lässt. Also es bekommt keiner eine Eintrittskarte in das Staatsgebiet vorher, ehe er das Staatsgebiet betritt, in die Hand gedrückt. Vielmehr muss er die Initiative ergreifen. Er muss zumindest an die jeweilige Staatsgrenze kommen, wenn er nicht sogar, wie auch immer, legal oder illegal, in das Staatsgebiet eingeht. Also es so macht, wie es Tausende von Afrikanern machen, die in Ceuta und Melilla über die, ich glaube, 6 Meter hohen Schutzzäune klettern und auf die Weise spanischen Boden erreichen. Also wir müssen unterscheiden, nicht? Die allgemeine Regelung, die staatlich vorab geregelt wird nach allgemeinen Bestimmungen, und das Asylrecht, das spontan von jedem Einzelnen, der virtuell berechtigt ist, ausgeübt wird. Sei es zunächst einmal durch Gebietskontakt und dann durch Stellung des Antrags. Und das Zweite ist EU-weit geregelt, prinzipiell jedenfalls das Asylrecht, weil es auch ein Grundrecht der Grundrechtscharta der EU ist. Das andere aber ist eben Sache des je einzelnen Staates. Und hierauf hat sich auch der Europäische Gerichtshof berufen, als er ablehnte, dass man hier das Asylrecht schon in ausländischen Konsulaten und Botschaften beantragen könne. Das liegt außerhalb der Zuständigkeit.
Mhm. Ja, wenn man sich jetzt näher mit dem Thema beschäftigen möchte, welche Lektüre empfehlen Sie denn?
Ja, ich meine, hier gibt es natürlich die Kommentare zum Asylrecht, zum Aufenthaltsrecht. Also das ist ein breites Angebot. Nicht das, also,
ein Sachbuch, das man gut lesen kann vielleicht?
Also natürlich ist jeder Autor zunächst veranlasst, seine eigenen Produkte anzupreisen. Also ich selber habe vor 2 Jahren ein Buch über Grenzen herausgebracht, das sich aber keineswegs spezifisch oder allein mit diesem Thema befasst, sondern allgemein mit den territorialen Grenzen, die der Staat überhaupt hat, ihrem Wesen, der Begrifflichkeit, ihrem Sinn und ihrer Überwindung.
Da haben wir gestern schon, glaube ich, drüber gesprochen, dass es da auch die eine oder andere Kuriosität gibt. Können Sie da vielleicht noch kurz was erzählen?
Im Verlauf der Grenzen hat gerade Deutschland dreierlei Anomalien. Das Normale ist, dass die Grenze eine gedachte Linie ist, die 2 Staatsgebiete trennt. Also diese Linie gehört keinem der beiden Staaten. Sie hat auch keine Ausdehnung im geometrischen Sinn, sondern ist eine reine rechtliche Linie. Ja, wenn man genau vorgeht, handelt es sich um eine Fläche, die vom Erdmittelpunkt geht, über die Erdkruste hinaus, bis an die Grenze der Lufthülle, hinter der dann der Weltraum beginnt. Und diese auf der Erdkruste eine gedachte Linie, ansonsten also eine Fläche, wie gesagt, ist eine rein gedachte rechtliche Linie, die Grenzlinie. Diese Grenzlinie sagt nur, wie weit ein Staatsgebiet reicht, wo es aufhört und das Gebiet des Nachbarn einsetzt. Im Grunde ähnlich wie beim Grundstück privater, bei der ja auch es diese Linie gibt, die keinem der beiden gehört, die aber auch, weil sie ja keine räumliche Ausdehnung hat, sondern nur Räume trennt, ja auch damit ganz anders zu denken ist. Von dieser Grenzlinie unterscheidet sich das Grenzregime. Die Linie als solche trennt nur und sagt nicht, was mit diesen Grenzen geschieht. Das Grenzregime wird vom jeweiligen Gebietsstaat erlassen und das sagt, wie mit diesen Grenzen umgegangen wird. Ob sie frei überschreitbar oder ob sie gesperrt sind oder unter welchen Bedingungen sie überschritten werden können. Dieses Grenzregime ist beispielsweise zwischen der Bundesrepublik und der DDR, solange Deutschland geteilt war, höchst unterschiedlich gewesen. Die Bundesrepublik hielt die Kraft ihres Grenzregimes die Grenzen offen. Die DDR verschloss sie auch ihren eigenen Bürgern. Also insofern ist das erstmal ein Unterschied. Jetzt aber stellt sich die Frage, wie weit dieses Bild klarer Grenzen und klar definierter Grenzen aufrechterhalten wird. In vielen Teilen der Erde gibt es noch keine klar vermessenen Grenzen, sodass man nur ungefähr sagen kann, wo sie verlaufen. Das Völkerrecht enthält gewisse Faustregeln, dass etwa Gebirgskämme, dass die Mitte von Flüssen diese Grenze sein kann, wenn man sich überhaupt nur auf den Gebirg abstrakt auf solche Größen verständigt hat, ohne dass sie klar vermessen werden. Es gibt zum Beispiel sogar Staaten, bei denen überhaupt noch nicht klar ist, wo die Grenze verläuft, zum Beispiel zwischen Saudi-Arabien und dem Jemen. Das ist ein wüstenähnliches Gebiet und immerhin ist es ein Trend, es zwei, ja nun weiß Gott, verfeindete Staaten. Also, das ist zunächst einmal ein Gesamtbild und man sollte denken, dass in Europa, in dem nun so scheint es alles streng vermessen ist, diese Grenzlinien überall bestehen. Und in Deutschland gibt es drei Teile der Grenzen, in denen das nicht der Fall ist, es keine scharfe Grenzlinie gibt. Das eine ist der Bodensee, das zweite ist der Dollard, die Mündung der Ems im Verhältnis zu Holland. Und das dritte betrifft auch das Saarland. Die saarländische Westgrenze ist die Grenze zu Luxemburg. Die Grenze zu Luxemburg wird durch drei Flüsse bestimmt, also die Mosel, die Sauer und Ur. Und hier hat man sich bis heute nicht auf eine Mittellinie dieser Flüsse verständigt, sondern darauf, dass die Flüsse als solche in ihrem normalen Verlauf, also weder bei Austrocknung gemessen noch bei Überschwemmung, in ihrem Normalverlauf insgesamt die Grenze bilden. Damit haben wir eine Grenzfläche statt einer Grenzlinie. Und das hat natürlich auch zu Komplikationen geführt. Im 19. Jahrhundert gab es den Fall, dass auf einer Brücke über diese Flussfläche, auf einer Brücke, ein Mord sich ereignete. Und nun stellte sich die Frage, welcher Staat die Gerichtshoheit über diesen Fall nun hatte. Und die Frage ging bis zum Reichsgericht. Das Reichsgericht entschied, dass, obwohl der Fluss als Fläche die Grenze bildet, bei der Brücke dann doch die Mittellinie gelte. Und da dieser Mord nun auf der westlichen Seite der Brücke erfolgt war, war damit die Zuständigkeit Luxemburgs für den Strafprozess gegeben. Ein Kuriosum, das dann auch viel Kritik erfahren hat. Aber so gibt es also doch noch ganz merkwürdige Probleme, die aber angesichts des Umstandes, dass Deutschland ja heute von Freunden umzingelt ist, eigentlich mehr ins juristische Kuriositätenkabinett gehören. Zum Beispiel haben sich Deutschland und Holland überhaupt nicht verständigt über den genauen Verlauf. Wenn da Probleme auftauchen, also irgendwelche Rettungsprobleme, irgendwelche Sanierungsfragen, Fischerei und was alles da sonst vorkommen könnte im Dollar, dann ist das ein Arrangement der Kommunen, die hier den Dollar umgeben. Das beschäftigt nicht sonderlich mehr die Regierung. Und am Bodensee ist die Sache natürlich besondere Tradition, also die drei Anliegerstaaten, Deutschland, Österreich und die Schweiz, haben den Ufersaum des Bodensees je für sich reklamiert. Dann aber gibt es einen tiefen Absturz, der einige hundert Meter runtergeht, also den Großteil des Bodensees. Da streiten die Juristen darum, ob es eine Realteilung gibt oder ein Kondominium über das Ganze. Das ist ein Thema, das immer wieder Doktoranden inspiriert und zu immer scharfsinnigeren Theorien. Die Praxis geht so, dass man sich arrangiert hat zwischen den Anliegerstaaten und, was viel wichtiger ist, zwischen den Anliegergemeinden und das alles wird pragmatisch gelöst. Also man sieht, einerseits sind Grenzen Mittel, um Konflikte zu vermeiden und klare Verantwortlichkeiten voneinander abzuschichten. Auf der anderen Seite sind sie aber unnötig, wo man im großen Ganzen einig ist, aber mit gesundem Menschenverstand begreift, dass hier gemeinsame Interessen da sind. Und das ist natürlich heute etwa in Zeiten des Umweltschutzes, des Naturschutzes im Allgemeinen, der regionalen Planung und was immer ansteht, das ist umso wichtiger. So gibt es ja auch heute schon räumliche Einteilungen wie die Regionen, die keine Rücksicht nehmen auf die Staatsgrenzen. Also der Saarlor-Lux-Raum beispielsweise überschneidet ja, überlagert ja die Staatsgrenzen, um Aufgaben gemeinsamen Interesses wahrzunehmen. Ähnliches gibt es solche Regionen im Alpenraum. Aber das ändert nichts daran, dass Grenzen notwendig sind. Und dass die Klarheit, gerade wenn man die Klarheit hat, auch die Gelassenheit gibt, am Ende damit umzugehen. Also deswegen muss man jedenfalls in Europa heute keine Kriege mehr um Grenzen zu führen. Kriege, die also ja, Jahrtausende lang die Menschheit beschäftigt haben und auch immer wieder Nachbarklagen anregen.
Ja, vielen Dank, Professor Dr. Josef Isensee, für diese interessanten und spannenden Ausführungen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir hoffen auch, dass wir bei euch zur Klarheit der Begriffe und der Sachverhalte beitragen konnten mit diesem Podcast. Schaltet gerne auch zum nächsten Podcast, zur nächsten Folge des Ideenfängers ein. Wir verabschieden uns aus der Unionsstiftung. Auf Wiederhören.
Tschüss.
Das war der Ideenfänger-Podcast. Mehr zur Unionsstiftung im Netz. www.unionstiftung.de